Laubfrösche können angeblich das Wetter vorhersagen und Bergleute verlassen sich auf Kanarienvögel, die sie vor gefährlichen Gasaustritten warnen sollten, indem sie tot von der Stange fallen. Also die Vögel, nicht die Bergleute. Manche Tiere haben einen sechsten oder siebten Sinn und nehmen Dinge wahr, für die die Menschen aufwendige Technik brauchen oder von denen sie gar nichts mitbekommen. Martin Wikelski möchte dieses Wissen nutzbar machen. Dafür werden auf allen Kontinenten die unterschiedlichsten Arten besendet. Die Daten, satellitengestützt, in einer Art Internet der Tiere gesammelt und ausgewertet. Soweit die Theorie. Wie es in der Praxis funktioniert, darüber berichtet der Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in unserer heutigen Episode von Überleben. Herr Professor Wikelski, Sie berichten von unruhigen Ziegen oder Wildschweinen, die aufhören mit den Ohren zu wackeln, weil solch ungewöhnliches Verhalten von Tieren wichtige Anzeichen sein könnten, um Erdbeben oder Seuchen frühzeitig zu erkennen. Aber warum muss man sie dazu besendern? Eigentlich muss man da nur genau hinschauen.
Ja, freut mich, dass Sie Interesse an dem Thema haben. Das Problem ist, dass wir ja keinen direkten Zugang zu diesen Tieren haben. Wenn wir die beobachten, dann ist es nur immer dann, wenn die um den Stall rum sind oder in unserer Nähe. Die machen aber die meisten Sachen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, im Gelände, irgendwo in ihrem Habitat. Und da können wir nur Informationen von den Tieren kriegen. Also die können nur mit uns kommunizieren, wenn wir denen kleine, wir nennen es Wearables for Wildlife, also so Fitnessarmbändchen für Tiere mitgeben, dass sie uns wirklich ihr Verhalten, ihre Vitalfunktionen mitteilen und wir damit dann verstehen, was sie gerade machen, in welcher Situation sie sind, ob sie irgendwas Wildes erkannt haben oder ob wir sie schützen müssen.
Das heißt, die Technik, die Sie einsetzen, sind nicht nur Sender, so wie wir sie kennen, dass man weiß, wo ist das Tier, sondern Sie sagten Fitnessarmbänder, das heißt, Sie messen die Temperatur oder Blutdruck oder keine Ahnung, wie viele Schritte die gerade gemacht haben.
Genau, die Dinger sind unglaublich schlau inzwischen. Da läuft künstliche Intelligenz auf dem Chip. Der erkennt selber, was das Tier macht, bereitet dann die Datenaufnahme so vor, dass das eben dem Verhalten von dem Tier entspricht. Und von daher ist es wirklich ein ziemlich genaues Bild von dem, was das Verhalten von dem Tier gerade zeigt.
Ich habe kürzlich eine Doku in der ARD gesehen über Ihr Projekt. Da geht es zum Beispiel um Ziegen, die bestimmte Veränderungen wahrnehmen und dann aus höheren Gegenden sich zurückziehen, wenn zum Beispiel ein Erdbeben naht. Das wäre jetzt ein typisches Beispiel. Funktioniert das denn wirklich auch tatsächlich in der Praxis?
Ja, also das Problem ist natürlich, dass wir immer noch viel zu wenig Beispiele dafür haben. Weil es ist sehr, sehr schwierig, ein Desaster, ein Event, ein etwas draußen in der Natur vorherzusagen, was eben normalerweise unvorhersagbar ist, wie ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch. Mhm. Das heißt, wir haben nur an wenigen Gegenden bisher Tiere, die wir abfragen können, was macht ihr vorher, was macht ihr während und nach so einem Ereignis, nach so einer Katastrophe. Und wenn wir das machen, wie zum Beispiel am Ätna, dann sehen wir, dass wir jetzt intern zumindest diese Ausbrüche, die großen Ausbrüche, Stunden vorher vorhersagen können über die Ziegen in dem Fall. Mhm. Wir können das bei Erdbeben in den Abruzzen über Nutztiere machen. Das hat sehr gut funktioniert und läuft jetzt seit Jahren als Echtzeitsystem. Aber es ist natürlich weit davon entfernt, dass wir sagen können, das kann jetzt überall eingesetzt werden. Da muss noch sehr viel mehr Forschung laufen.
Ich meine, der Bauer sieht ja auch, wenn seine Tiere unruhig werden und kann sich dann denken, okay, dann sehe ich mal lieber zu, dass ich die Fenster zumache oder sowas.
Ja, der sieht es manchmal. Der sieht es natürlich nachts um 3 Uhr morgens nicht. Mhm. Der sieht es auch nicht, wenn er gerade irgendwo im Feld ist und die Wiese mäht, dann sieht er seine Tiere auch nicht. Mhm. Also der hat genau dasselbe Problem wie die Biologen. Die meiste Zeit des Tages sieht er und beobachtet er seine Tiere natürlich nicht. Deswegen muss auch bei den Bauern ein kleiner Sender auf der Kuh sitzen, die einfach dann sagt, ich bin nervös, meine Nachbarkuh ist auch nervös, die Ziegen sind nervös, die Hunde drehen gerade durch und die Truthähne spielen verrückt und jetzt ist es wie ein Börsencrash. Jeder dreht gerade durch und wir würden eben aus unserer Sicht sagen, da passiert jetzt demnächst was. Und solche Meldungen kriegen wir dann automatisch über das System.
Das Besondere an Ihrem System ist ja auch, dass Sie versuchen, sozusagen die besenderten Daten zu sammeln über einen Satellit gestützt. Das Projekt heißt Icarus, ganz passender Name, glaube ich. Icarus kam ein bisschen stark an die Sonne ran und hat sich die Federn verbrannt. Ich glaube, Sie haben sich auch ein bisschen verbrannt, denn der Satellit, den Sie genutzt haben, der Satellit oder die Antenne auf der ISS angebracht, also der Europäischen Raumstation, aber auf dem russischen Teil. Und nach dem Krieg in der Ukraine oder dem Angriff auf die Ukraine ist die Zusammenarbeit mit Russland ja schwieriger geworden. Wie sah das aus?
Genau, der Name Icarus kommt aber eigentlich von der NASA von 2003, weil die haben auch gesagt, was soll denn das? Wer will denn Tiere beobachten weltweit? Und außerdem kann sowas sowieso nicht funktionieren, so einen digitalen Kanal. Damals haben wir gesagt, na, wir brauchen erstmal einen verrückten Namen, der anzeigt, das ist ein System, das möglicherweise fliegen könnte und sollte, aber ist bisher nicht. Und natürlich hat man bei so einem System immer wieder Schwierigkeiten. Das letzte war eben der Ukraine-Krieg, nachdem wir gesagt haben, wir wollen da keine Zusammenarbeit mehr so weiterführen, das geht nicht. Und dann war das erstmal so, dass wir gedacht haben, jetzt ist es aus, nach 20 Jahren Vorbereitung. Und dann haben wir aber innerhalb kürzester Zeit unsere Ingenieure aktiviert. Die haben Nächte, wochenlang durchgearbeitet und sind draufgekommen, wir können das Ganze auf Kleinsatelliten, auf CubeSats umbauen. Und der erste ist jetzt im Test. Also wir haben einen schon oben im Orbit, einen Testsatelliten. Der nächste, das Produktionssystem, ist jetzt gerade in München eingebaut in einen Kleinsatelliten und geht nächstes Jahr hoch.
Aber ich meine, der andere müsste da auch noch funktionieren. Das heißt, die Daten haben jetzt nur nicht Sie, sondern die haben die russischen Kollegen wahrscheinlich.
Ja, wir wissen, dass unser System auf der ISS wunderbar funktioniert. Wir können jeden Tag zuhören. Das sendet ja immer noch die Orbits runter zu den Tags. Also das System funktioniert perfekt. Aber wir geben keine Tags, keine Tracking-Tags mehr raus. Das heißt, die, die draußen sind, die können noch möglicherweise aufgenommen werden. Aber auch da ist es so, man muss das System natürlich ab und zu mal nachstellen, nachjustieren, weil die ISS dauernd ihren Orbit ändert. Das können nur wir und damit ist das System jetzt so verstellt, dass es zwar immer noch ein bisschen funktioniert, aber nicht mehr geht.
Nochmal für Laien wie mich. Also die Tiere haben irgendwelche Fitnessarmbänder um oder Halsbänder oder Sender unterschiedlicher Art. Diese Daten werden an den Satelliten gesendet oder dort empfangen und von dem Satelliten geht es dann zurück zu Ihnen nach Radolfzell, wo Sie die Daten dann auswerten können. So war die Theorie zumindest am Anfang.
Genau.
Und momentan geht es nicht mehr, weil die Zusammenarbeit schwierig geworden ist mit Russland.
Ja, wobei wir im Internet der Tiere und auch in der Movebank, die Datenbank, die da drunter liegt, eben für das gesamte Icarus-Projekt auch alle Daten hernehmen, die zum Beispiel übers Handynetz geschickt werden, über das Internet der Dinge. Da nehmen wir sehr viele Tags im Moment her, die so funktionieren, wie zum Beispiel das Auto seine Daten schickt oder der Kühlschrank an uns die Daten schickt oder der Kühlschrank mit dem Fenster kommuniziert oder so. Das ist ja das Internet der Dinge. Über das schicken wir jetzt auch sehr viele Informationen von Tieren in Gegenden, wo sowas schon funktioniert. Das heißt, wir nehmen im Prinzip jeden Kommunikationskanal her, der uns zur Verfügung steht. Und wenn eben terrestrisch auf dem Boden nichts mehr verfügbar ist, dann gehen wir über Satellit.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie schon 3000 Arten besendet haben. Vielleicht sind es auch 3100 gewesen. Laufen die immer noch mit Sendern rum, die ganzen Tiere? Und kommen diese Daten auch tatsächlich gesammelt irgendwo an? Oder sind das jetzt ein paar Pilotprojekte? Also die Ziegen, kann ich mir vorstellen, kann man ziemlich einfach besendern. Mhm. Beim Cross-River-Gorilla ist es schon ein bisschen schwieriger. Von denen gibt es ja nur noch 200 oder so. Den überhaupt zu finden, dürfte schon ziemlich schwierig sein. Dann habe ich auch noch gehört von Schmetterlingen, die man besendet. Mhm. Stürzen die da nicht ab? Aber das waren jetzt viele Fragen auf mal.
Ja, das ganze Projekt ist ja ein internationales Projekt, das aufbaut auf die Arbeit, die sowieso in der Welt gemacht wird. Wir fassen diese ganzen Arbeiten zusammen. Das heißt, wir machen natürlich nicht überall die Besenderungen selber. Das sind Gruppen, die sich zum Beispiel um Nationalparks in Afrika kümmern oder um der Fish and Wildlife Service in Amerika, um die Tiere in den Nationalparks dort. Also alle diese Gruppen arbeiten zusammen inzwischen weltweit, um eben die Informationen der Tiere zu bündeln. Und wir sind im Moment eben die Zentralstelle, die das macht. Aber damit haben wir natürlich Tausende von Leuten, die dort beitragen, die als globales System da wirklich ein Netzwerk der Tiere aufbauen. Und inzwischen haben wir über 6 Milliarden GPS-Punkte und 8 Milliarden Verhaltensweisen von Tieren, eben Tausenden von Tierarten in dieser Datenbank. Und natürlich laufen da jeden Tag etwa von 25.000 Tieren die Daten direkt ein. Das heißt, es ist ein System, das ganz, ganz schnell wächst. Wir haben, ich glaube, 12 Millionen Punkte pro Tag, die reinkommen von den Tieren. Also das ist kein kleines System mehr. Das ist ein richtig großes Netzwerk, natürlich immer noch viel zu klein, weil auch 20.000 Tiere natürlich nicht die Welt des Lebens repräsentieren können, aber es geht los.
Darf ich kurz dazwischen fragen? Ich meine, wie werten Sie das aus? 25.000 Tiere, da kommt ja jeden Tag irgendwie Unmengen an Daten rein. Und wenn da irgendwo ein paar Ziegen unruhig werden, wie merken Sie das überhaupt? Weil Sie haben ja noch 24.999 andere Tiere oder Tierarten, die irgendwas anderes melden. Das geht ja irgendwann auch unter, oder?
Nee, geht nicht. Und zwar deswegen, weil wir die Informationsverarbeitung demokratisiert haben. Wir nennen das Move-Apps. Das sind Systeme, wo jeder, das kann ein Bauer im Niger sein oder ein Staatsbeamter in Ecuador oder was auch immer, die können auf der Move-Bank dann ihre Tiere anklicken und sagen, nimm meine 5 Ziegen und die 10 Albatrosse und die 5 Elefanten und mach diese Analysen damit. In Echtzeit macht es 5-mal am Tag. Und wenn die Tiere irgendwas Verrücktes sagen nach diesen Kriterien, dann schickt mir eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer. Mhm. Und damit haben wir ein System, wo im Prinzip jeder, der will, seinen eigenen Wetterbericht, seinen eigenen Tierbericht zusammenstellen kann. Und damit ist die Informationsverarbeitung natürlich massiv vereinfacht, aber eben auch demokratisiert. Jeder kann das machen in der Welt.
Okay, das heißt, derjenige, der daran interessiert ist, dass sozusagen, was weiß ich, wenn seine Ziegen unruhig werden oder wenn Wilderer unterwegs sind, das ist auch ein Beispiel, was ich mich gefragt habe in der Doku, dass man sagt, okay, die Zebras werden unruhig, das ist ein Zeichen dafür, dass Wilderer in der Ecke sind. Ich kenne so Besenderungsaktionen schon auch aus Projekten vom WWF, aber die sind meistens nicht in Echtzeit. Oder das heißt, die senden nicht 24 Stunden am Tag, sondern einmal am Tag. Und das hilft mir ja nichts, zumindest wenn ich jetzt Wildereibekämpfung machen will. Und ich weiß ja auch nicht, ob die Zebras unruhig geworden sind wegen Wilderern oder weil vielleicht ein Löwe in der Gegend war oder ein Wildhüter meinetwegen, weil so genau weiß man es dann ja auch nicht.
Das ist genau das Projekt, sind wir gerade vor einer Woche zurückgekommen aus Namibia und Südafrika. Wir haben da verschiedene Gegenden, wo wir sowas austesten jetzt, mit etwa 1.000 Tieren im Krüger Nationalpark und mit ungefähr 200 Tieren in Namibia, in verschiedenen Conservancies. Da geht es genau da um diese Frage. Können Zebras, Gnus, Oryx, Elefanten, Giraffen uns sagen, was da draußen los ist, damit wir dann entsprechend die Nashörner schützen können, die eben jetzt ganz stark gewildert werden? Das ist ein tolles System, das wir jetzt auch testen mit wirklichen Jägern, weil wir schon erkannt haben, dass die Tiere unterscheiden zwischen einem Ranger, der angezogen ist wie ein Wilderer, und einem wirklichen Jäger oder einem wirklichen Wilderer. Das heißt, die Tiere sind unglaublich schlau, die kommunizieren untereinander. Wir sehen das an deren Bewegungsmuster, an deren Ohrwackeln, an deren Aufenthaltsorten. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel ein Wilderer in einer relativ geraden Linie durch die Landschaft geht. Das macht der Löwe nicht und der Gepard nicht und der Leopard nicht. Also wir können da auch zwischen den eben Jägern unterscheiden. Ist es ein natürlicher Jäger oder ist es ein Wilderer? Da machen wir jetzt gerade groß angelegte Experimente.
Also mit natürlicher Jäger meinen Sie einen Löwe?
Genau. Das ist ein Löwe oder ein Leopard, ja, okay, oder eine Hyäne. Das heißt, die Tiere unterscheiden da ganz klar und sagen uns das auch über diese Tags. Und die funken bei gutem Wetter alle 10 Minuten. Wenn sich etwas ereignet, dann schicken die unmittelbar die Daten. Das heißt, die sind inzwischen so schlau, dass die sagen, ich glaube, ich bin tot, dann schicke ich sofort die Daten. Oder ich bin super aktiv, super nervös, dann schicke ich auch relativ gleich die Daten. Und das ist ein System, das ist eben ein massiver Durchbruch, eine massive Veränderung in der Technologie, dass man eben nicht nur einmal am Tag Daten schickt oder einmal in der Woche, sondern eben alle paar Minuten über das Internet der Dinge.
Bei problematischen Tieren, also nehmen Sie Bären sowas, die irgendwie Schaden angerichtet haben, die werden ja oft besendet, damit man sie besser sozusagen überwachen kann. Aber ich erinnere mich, da laufen dann die Förster oder auch die Wissenschaftler mit irgendwelchen Mini-Antennen durch den Wald und versuchen den irgendwie zu orten, aber so metergenau ist das dann auch oft nicht. Ist bei Ihnen anders?
Ja, das ist ein Riesenproblem, deswegen haben wir auch dieses System entwickelt, dass wir sagen, die alte Sputnik-Art, dass man eben ein Radio hat, der piepst und man läuft da hinterher, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also wir haben dann natürlich die GPS-Informationen, wir haben künstliche Intelligenz auf dem Chip, die uns sagt, was das Tier wirklich macht, wo es gerade ist. Wir sind jetzt auch gerade dabei, Dead Reckoning, also praktisch die Indoor Navigation, die genaueste Analyse von den Bewegungsmustern von den Tieren auf dem Chip analysieren zu lassen, damit man auch weniger Energie braucht für die GPS-Bestimmung. Also da hat man dann wirklich die genauesten Aufenthaltsorte und Bewegungsmuster und muss sich eben dann nicht mehr auf die anderen Daten verlassen. Also die alten Pieps-Sender sozusagen. Mhm. Wobei die in vielen Fällen immer noch eingesetzt werden als Sicherheit im Hintergrund, bis eben das neue System perfekt funktioniert.
Ich vermute mal, das Ganze wird auch nicht so ganz billig sein. Was kostet so ein Sender? Also wenn Sie sagen, 25.000 Tiere haben Sie besendet und so ein Sender...
Nee, das ist genau das Gegenteil. Es ist eben sehr viel besser geworden, aber auch im Faktor 10 bis 100 billiger. Also die Sender, die wir jetzt selber bauen, in großen Stückzahlen, also in Tausenden, die kosten vielleicht noch 50 Euro das Stück. Im Vergleich dazu, ein normaler Sender kostet 500 bis 5000, je nachdem, wie er sendet. Also das ist auch hier ein Durchbruch, in dem man sagen kann, man kann hochskalieren. Man kann jetzt zum ersten Mal wirklich den Tieren so ein Ding mitgeben. Die haben kein großes Halsband mehr, sondern die haben einen winzigen Ohrentag, der 18 Gramm wiegt. Das kann auch ein Nashorn tragen. Das hat nämlich die diffizilsten Ohren. Da muss man ganz besonders aufpassen beim Nashorn. Und diese Tags, die wir jetzt da haben, solarbetrieben, sitzen einfach auf dem Ohr drauf wie ein kleiner Brillant und funken sehr, sehr gut und funktionieren und sind super billig.
Und die halten wie lange? Also weil oft ist ja auch so ein Problem, also ich denke an diese Halsbandsender, die funktionieren dann 6 Wochen oder so und dann ist die Batterie alle und dann muss man wieder neu anfangen.
Genau, also wir haben jetzt auch Sender, die ohne Batterie arbeiten, sondern nur mit Kondensatoren, die im Prinzip dann für immer arbeiten. Aber auch die batteriebetriebenen mit Solar auf den Ohren, die haben wir jetzt zum Beispiel seit ungefähr 3,5, 4 Jahren im Einsatz. Da gibt es ein paar Giraffen im Krüger, die immer noch mit diesen Sendern wunderbar laufen. Das heißt, im Prinzip laufen diese Sender für viele, viele Jahre. Wir haben die Vorläufermodelle für 7 Jahre auf lokalen Vögeln gehabt. Also wir gehen davon aus, dass man da schon jetzt dann relativ bald wirklich an die Lebenszeit dieser Tiere kommt mit dem Sender. Das heißt, das kriegt als junges Tier ein Brilli ins Ohr, Wearable umgehängt. Und dann kann es lebenslang mit uns kommunizieren und uns sagen, wo hat es Probleme, wo müssen wir es schützen und was passiert da draußen überhaupt.
Also so Beringen, Vögel und sowas, das ist dann out?
Nee, ist nicht out, das ist in. Zum Beispiel die Störche kriegen jetzt einen Vogelring, der eben auch ein elektronischer Ring ist, beziehungsweise 2 Ringe. Der eine sagt uns die globale Position und das Verhalten und der andere misst in Höchstauflösung kontinuierlich, was macht dieses Tier. Das heißt, man hat 2 Systeme, mit denen man dann wirklich, also einmal praktisch durchgehend messen kann, was passiert dem Tier und bei dem anderen immer sagen kann, wo ist es gerade. Zum Beispiel in Afrika, in Südafrika, in Elfenbeinküste, wo auch immer.
Wie groß ist denn so Ihre Einschätzung der Marktanteil von diesen kleinen Sendern? Weil was ich gesehen habe in letzter Zeit, das sind immer Delfine, die man besendet. Da bohrt man durch die Rückenflosse und schraubt richtig so einen Sender an. Wir haben mal Blauwale besendet. Gut, die haben so einen Saugnapf, glaube ich, draufgekriegt, wenn ich das richtig habe. Aber der fiel dann auch irgendwie nach ein paar Wochen wieder ab. Gut, die machen das ja auch schon sehr lange. Also von daher gibt es dann, ist der, dieser Fortschritt bei den Sendern tatsächlich so in den letzten 5 Jahren oder ist das so ein, so eine kleine Revolution auch?
Also die Revolutionen dauern ja immer ein bisschen, aber es kommen jetzt viel, viel mehr von diesen kleinen Sendern. Die internationalen Firmen, die auf diesem Gebiet arbeiten, sind hoch innovativ. Die nehmen diese ganzen Sachen auch auf, setzen sie um in kommerzielle Produkte dann. Weil was wir machen im Moment sind natürlich Kleinserien. Also wir haben jetzt zum Beispiel mal 4000 Ohrentags aufgelegt, um eben mal in Südafrika und Namibia anzufangen. Aber jetzt kriegen wir natürlich wahnsinnig viele Anfragen von Conservancies, also von kleinen Schutzgebieten, von Farmern, die Tiere schützen, von Nationalparks, die sowas einsetzen wollen. Und da wird es dann natürlich ein Problem, dass wir dann wirklich in die Zigtausende gehen wollen und müssen, weil man eben sowieso die Tiere mit Ohrmarken oft ausstattet, wo einfach nur eine Nummer draufsteht. Und jetzt kann man das Ganze eben wirklich mit einem elektronischen Tag machen, der dann auch die Vitalfunktionen von so einem Tier mitteilt.
Wir haben vorhin von der Demokratisierung der Informationen gesprochen. Das heißt, jeder kann sozusagen die Informationen auch abgreifen. Also ein Bauer, der sich Sorgen macht um seine Ziegen oder so, merkt dann, wenn die unruhig werden. Wir haben über Wilderei gesprochen. Wenn ich Wilderer bin und bin schlau, dann hole ich mir doch auch gleich die Daten von Ihnen und gucke, wo das Tier ist, was ich schießen will.
Das haben wir natürlich auch durchüberlegt. Das ist bisher nicht passiert, weil wir eben diese Information erstens auf dem Tag verschlüsseln. Das heißt, erstmal ist es so, die Wilderer können diese Informationen nicht orten, weil das kein Ortungssignal ist, was wir da rausschicken. Und die Information, wo das Tier ist, ist so verschlüsselt, dass das niemand rauskriegen kann. Jedenfalls nicht schnell. Natürlich kann man alles irgendwie entschlüsseln, aber letztendlich ist es so kompliziert, dass es lange Zeit braucht und die steht eben nicht zur Verfügung, weil das Tier sich ja auch bewegt. Also wir haben noch nie ein Problem gehabt in der gesamten Zeit und gehen davon aus, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen so gut sind, dass sie zumindest für fast alle Fälle ausreichen. Wenn wir merken, es reicht nicht, dann müssen wir nachziehen, dann müssen wir irgendwas anderes machen. Das kann jedem System passieren, dass es geknackt wird. Aber wir sind da natürlich sehr, sehr, sehr vorsichtig.
Sie haben irgendwo, ich glaube im Buch oder im Interview habe ich es gelesen, gesagt, dieses System, das Internet der Tiere, dazu zu nutzen, die Tiere zu schützen. Aber eigentlich ist doch der Schutz der Menschen schon fast im Vordergrund. Also wenn die Tiere uns warnen vor Erdbeben, dann ist es so ähnlich wie der Kanarienvogel in der Kohlemine.
Ja, wir wollen beides machen. Wir wollen den Menschen zeigen, wie wichtig die Information der Tiere ist, weil nur dann werden die Tiere wirklich auch geschützt werden. Weil niemand würde seinen Aufpasshund irgendwas antun oder einen Schnüffelhund bei der Polizei oder bei den Lawinenhunden. Die werden wunderbar großartig behandelt und so sagen wir, müssen auch Wildtiere behandelt werden und auch Nutztiere. Natürlich kann man Tiere weiterhin nutzen. Das ist ja immer schon so gewesen, also auf Farmen oder im Wald ein Reh. Aber man muss die trotzdem sehr, sehr gut behandeln, weil die uns eben Informationen geben können, die wichtig ist. Aber ich wollte nochmal auf das Internet der Tiere kommen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, vor 2007 gab es keine Google Maps. Es gab keine Information, wie ich zum Beispiel von meinem Heimatort zur Arbeit komme und wie der Verkehr da ist. Heutzutage ist dieses System absolut überall eingesetzt. Das heißt, jeder schaut jeden Tag mehr oder weniger drauf, wie komme ich jetzt dahin und wie viel Verkehr ist da. Und so ähnlich sehen wir das mit dem Internet der Tiere. Wir haben intelligente Sensoren, die verschaltet werden, deren Information zusammengeschaltet wird. Und damit entsteht neue, emergente Systeminformation. Also eben wie Google Traffic, also die Verkehrsinformation auf dem Handy. Und sowas sehen wir in der Zukunft für das Internet der Tiere, für ganz andere Informationssysteme, zum Beispiel eben Naturkatastrophen oder Entstehung von Pandemien oder Systeme, wo wir Ökosystemdienstleistungen von Tieren erwarten, die zum Beispiel Bäume pflanzen im Südsahel, den Leuten dort auch wieder gut geht. Also das ist ein System, das eben nicht nur die Tiere schützt und uns schützt, sondern eben auch massiv neue Informationen liefert, die bisher einfach nicht da war.
Also ja, Wissenschaft im reinen Sinne sozusagen. Ich meinte vorhin auch nicht, dass man die Tiere, die man besendet, ausnutzt, sondern dass man die Informationen nutzt, um Menschen zu schützen oder um Tiere zu schützen. Wir haben zum Beispiel Waldrappen, glaube ich, besendet. Das ist auch ein Projekt, wo der WWF mit drin steckt. Was wollen Sie von den Waldrappen lernen?
Ja, wir haben damals einfach dem Johannes Fritz, der das Waldrappenprojekt macht, geholfen mit Sendern, weil es damals keine guten Sender gab, die das gemacht hätten, was da gebraucht war im Waldrapp-Projekt. Das läuft aber jetzt ohne uns, das läuft sehr, sehr gut. Da geht es darum, dass man eben eine Migration, eine Wanderung von Tieren wieder ansiedelt, wieder einführt, die es nicht mehr gab. Und was dabei wichtig ist, ist eigentlich die Idee, dass man sagt, man kann Tiere dynamisch schützen. Also die Tiere sind nicht sozusagen in Deutschland in ihrem Brutgebiet und dann in Italien im Wintergebiet geschützt, sondern man kann sagen, da kommt jetzt ein Trupp von Waldrappen, der landet gerade hier. Passt mal auf, geht man nicht auf diese Wiese, die ist jetzt mal gesperrt für einen Tag, die müssen es da fressen. Und genauso läuft es zum Beispiel jetzt schon mit dem Walschutzprojekt im Nordwestatlantik in Kanada. Die Northern Right Whales, die werden genau so geschützt. Das heißt, wenn da ein Wal irgendwo auftaucht mit dem Sender, man weiß, wo der ist, dann müssen die Schiffe langsamer fahren, die müssen Umwege fahren. Man lässt die Tiere, man gibt den Tieren Platz zum Leben, weil im Anthropozän sowas notwendig ist. Wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass nur alles in Naturschutzgebieten überleben kann.
Also dann kriegt sozusagen der Captain Signal, okay, hier ist ein Wal oder ein Walhai oder ein Blauwal oder was auch immer, fahr mal woanders lang oder mach den Motor aus.
Genau, und so stellen wir uns das auch vor, zum Beispiel für die Wartvögel, die von, sagen wir mal, Marokko, Mauretanien kommen und eben nicht mehr in einem Rutsch durchfliegen können nach Holland, weil sich die Winde geändert haben. Die kommen irgendwo an der Küste in Frankreich runter und dann sagt man, hier dieser Strand muss für einen Tag gesperrt werden, bis die Wartvögel sich wieder vollgefressen haben. Dann ziehen die weiter, dann dürft ihr Menschen wieder an den Strand. Aber so ist die Aufteilung. Die geben uns was, wir geben ihnen was.
Nochmal eine andere Frage. Ich meine, Sie werden ja nicht alleine mit den 25.000 besenderten Tieren arbeiten. Da gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Menge Leute. Wie viele Menschen arbeiten denn an sowas?
Also bei uns in der Abteilung sind es vielleicht 40 Leute. Weltweit haben wir in der Movebank und im Icarus-System eine Beteiligung von 25.000 Wissenschaftlern ungefähr. Das heißt, es ist eine große Gruppe von Menschen weltweit in allen Nationen, die an solchen Fragen interessiert sind, die in einem losen Netzwerk zusammengeschlossen sind. Also das ist ein Bottom-up, also von den Wissenschaftlern selber ausgehendes Netzwerk, das jetzt immer besser funktioniert und wirklich diese Daten weltweit zusammenfasst.
Spannend auf jeden Fall. Sie haben ganz sicher schon ganz, ganz viele Tiere und Arten besendet. War denn das Schwierigste?
Das Schwierigste waren vielleicht anfangs doch die ganz kleinen, also Schmetterlinge zum Beispiel, haben wir angefangen vor 10 Jahren.
Aber wie klein müssen denn die da sein? Also ich meine, beim Waldrapp habe ich gesehen, das ist also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Waldrapp ist, ist ein Vogel, ziemlich hässlich und ziemlich dünn. Und der hat einen Sender hinten drauf. Der ist vielleicht so groß wie eine Streichholzschachtel oder eine halbe Streichholzschachtel, glaube ich. Aber für einen Schmetterling wäre das wahrscheinlich immer noch zu schwer.
Genau, beim Schmetterling haben wir runterskaliert auf ungefähr 100 Milligramm, also ein Zehntel Gramm. Dann geht's, dann können die gut damit fliegen. Da gibt's jetzt auch eine kommerzielle Firma in Amerika, mit der wir zusammenarbeiten, oder die wir geholfen haben zu existieren, die das jetzt mit 80 Milligramm Solarsendern machen. Das ist im Prinzip eine Abwandlung von dem, was wir vor 10 Jahren gemacht haben. Funktioniert toll und ist eben jetzt auch was, wo man wirklich dann Insekten besendern kann.
Interessant. Können Sie mir mal so einen schicken? Dann könnte ich mal meiner Tochter in die Tasche stecken.
Ja, das ist natürlich das Problem, dass bei diesen ganzen Technologien, die sehr viel können, natürlich auch Unfug gemacht werden könnte. Werden wir auch oft gefragt, können wir das überhaupt kontrollieren? Und dann sagen wir, nein, wir können natürlich nicht weltweit ein System kontrollieren, aber wir haben ja inzwischen sehr gute Daten dazu und auch in Echtzeit, was macht denn ein Tier überhaupt? Und wenn jetzt ein Sender etwas macht, was ein Tier nie macht, und das für einen halben Tag macht oder für einen ganzen Tag, dann sagen wir, oh, da ist irgendwas faul, irgendjemand hat diesen Sender für was Falsches verwendet, den schalten wir jetzt ab, da kriegt keiner mehr Daten. Und es ist relativ sicher, dieses System. weil man einfach sagen kann, hier wurde offensichtlich Unfug betrieben, irgendwas geklaut, irgendwas stimmt nicht, wird abgeschaltet. Das ist bisher das Einzige, was wir machen können.
Ist das so die Entwicklung von solchen Sendern? Machen Sie das da bei Ihnen im Max-Planck-Institut oder macht es die CIA oder irgendwelche Geheimdienste oder arbeiten Sie da zusammen oder kommen die auch mal auf Sie zu und sagen, hier, das könnten wir ja auch gebrauchen?
Ja, die sind schon mal auf uns zugekommen, aber natürlich arbeiten wir alleine für die Tiere und nicht für irgendjemand anders. Das macht im Moment nur Max Planck. Wir haben die Möglichkeit, sowas zu machen. Auch da ist es natürlich nicht einfach. Aber wir sehen das wie so eine Entwicklung in der Radioastronomie oder im Teilchenbeschleunigerbereich. Auch da sind natürlich die ersten Entwicklungen von den Wissenschaftsorganisationen gemacht worden, wie Max Planck. Und da haben wir eine einzigartige Stellung weltweit. Es gibt sowas wie uns sonst nirgendwo auf der Welt. Und von daher sind wir Pioniere und können damit aber auch die gesamte Geschichte der Wissenschaft jetzt beeinflussen, weil wir ein völlig neues System geschaffen haben. Im Prinzip ein Makroskop, also sowas wie ein Radioteleskop, wie ein Mikroskop. Wir haben jetzt ein Makroskop für Leben auf der Erde. Und das ist natürlich ziemlich schön für alle, die da beteiligt sind.
Was diese neuen Satelliten angeht, sind die schon im Orbit oder starten die jetzt demnächst?
Ja, wir haben von diesen CubeSats schon einen im Orbit als Testsystem. Funktioniert super. Und wir haben jetzt eben den ersten Satelliten eingebaut am Boden in einer kleinen Münchner Satellitenfirma. Da wird gerade noch alles getestet. Der Launch ist jetzt Ende nächstes Frühjahr. Und ab dann geht es wirklich wieder richtig los, global. Bis dahin geht's terrestrisch auf dem Boden mit den Sendern, mit dem Internet der Dinge und anderen Systemen weiter. Also es läuft sehr, sehr gut und in Zukunft eben noch viel besser, weil wir dann die Satellitenflotte wieder zurückkriegen.
Gut, schönen Dank.
Dankeschön, hat mich gefreut.
Wer noch mehr wissen möchte über das Projekt, dem sei Martin Michelskis gerade erst erschienenes Buch Das Internet der Tiere aus dem Malik Verlag ans Herz gelegt. Alternativ oder ergänzend lohnt auch ein Blick in die ARD-Mediathek. Dort liefert die Doku Das geheime Wissen der Tiere Einblicke in die Arbeit der Wissenschaftler. Die passenden Links packe ich euch in die Shownotes. Das war's von mir in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.